wo Robert seinen Stollen vergenussferkelt hat und was Stett 2020 besonders gut fand, jetzt in der neuen Folge Distanz und Gloria. Distanz und Gloria, nur auf Spotify.
Wir schreiben Samstag, den 26. Dezember 2020. Wir sind am zweiten Weihnachtsfeiertag. Das hält uns allerdings nicht davon ab, euch zu einer neuen Folge Distanz und Gloria begrüßen zu dürfen. Während alle anderen in den Ferien sind, sind wir natürlich für euch da, denn wir verstehen uns auch ein bisschen als Dienstleister. Stett, ich freue mich, dich wieder in der Leitung zu haben.
Ja, da kann ich mich auch nur anschließen. Ich freue mich da auch sehr darüber. Und da muss ich dich gleich noch ergänzen, weil wir nämlich nicht nur uns als Dienstleister verstehen, sondern weil wir uns sowieso angerufen hätten und sehr viel uns zu unterhalten und zu sagen gehabt hätten und auch haben. Und da können wir das auch gleich eigentlich mit aufnehmen, oder?
Das ist völlig richtig. Wir haben Weihnachten. Wie ist euer Weihnachten gelaufen, Stett?
Also ich muss sagen, seit langem mal wieder wirklich, es war das schönste Weihnachten seit sehr lange. Letztes Jahr war ich ja zu der Zeit noch in Amerika. Das war auch sehr, sehr schön, mal was ganz anderes. Und es hat mich auch zurückgeerinnert an das Weihnachten, was wir während der Thomaner-Zeit hatten. Und nachdem also Weihnachten nicht mehr im Alumnat stattfinden konnte, war das alles sehr, sehr anders, viele Jahre lang. Und es ist mir sehr schwer gefallen, mich daran zu gewöhnen, dass das jetzt eben ganz normal ist, das mit der Familie zu machen. Ja, es ist ein bisschen absurd vielleicht eigentlich, dass man sich daran gewöhnen muss, dass das so ist. Aber es ist mir doch mittlerweile gelungen und dieses Jahr war es alles ja relativ anders als sonst so im Jahresverlauf. Und Weihnachten war dann doch was, was relativ normal war. Zwar ohne Großeltern und so weiter, nur mit den Eltern. Aber dennoch, genau auch aus diesem Grund, weil man da endlich mal wirklich Zeit hatte und das auch innerlich durfte, das war sehr schön.
Ja, die Zusammensetzung hat sich ein bisschen verändert dieses Jahr, ne? Die Gruppenzusammensetzung, das war bei uns auch so. Also wir haben es extrem gestaffelt, damit eben möglichst niemand in irgendeiner Form gefährdet wird. Und wir haben uns natürlich auch an die Regeln gehalten und gelüftet und so. Und uns sogar selber getestet. Also was früher das Bleigießen war, ist heute das Testen. Aber das hat geholfen und wenn es am Ende alle gesund hält, dann hat es ja auch seinen Zweck erfüllt. Aber das ist gut, dass du das Thomaser Weihnachten gleich nochmal aufgreifst, denn ich habe festgestellt, dass ich beim letzten Mal völlig den Track verloren habe. Was ich damals eigentlich sagen wollte, ist, man feiert ja zweimal als Thomaser Weihnachten, nämlich einmal im Chor und das habe ich dann gar nicht gesagt und am 25. dann erst nochmal zu Hause mit seiner Familie. Da bin ich gar nicht angekommen das letzte Mal. Ich habe mich so in meinem Gedanken verloren, dass man ja einen vollen Tag hat etc. Also ich glaube, wir kamen dann gar nicht mehr darauf zu sprechen, dass man ja in der Familie im Grunde dann nochmal Weihnachten feiert. Also deswegen haben wir es mehrfach im Jahr gefeiert. Das vielleicht noch.
Das ist bei uns immer noch so.
Ja.
Ja, also Robert sagte noch als Ergänzung das genau. Das ist bei uns übrigens immer noch so. Wir machen immer mit meinen Eltern am 25. Weihnachten.
Ach so.
Das wird sich wahrscheinlich auch so fortsetzen, ja. Das gehört dazu und das ist für meine Eltern ja auch ein Stück weit Gewohnheit geworden. Man muss sich ja auch überlegen, die Hälfte meiner Jugend oder eigentlich die ganze Jugend von 9 bis 18 Jahre war das für die auch normal, dass wir am 25. Weihnachten gefeiert haben. Da geht es ja nicht nur um uns, sondern eben auch um unsere Familien. Und für die ist das seltsam, am 24. am Heiligabend so Weihnachten zu feiern.
Na gut, da würden uns die Amerikaner und die Engländer ja sowieso zustimmen. Für die ist das sowieso genau. Sehr befremdlich, dass wir am 24. feiern. Aber das sind halt die Traditionen in den entsprechenden Ländern. Und pünktlichst zu Weihnachten haben wir es geschafft, Stett. Was sagt dir Edith 101?
What?
Wir haben den ersten deutschen Impfling, beziehungsweise
ach, ja,
den
stimmt.
ersten weiblichen deutschen Impfling. Sie heißt Edith und ist 101 Jahre alt. Und ich muss sagen, das ist eine Nachricht, die hat mich irgendwie zu Weihnachten ein bisschen sentimental gemacht. Das ist irgendwie schön nach diesem doch eigenartigen Jahr. Das nimmt jetzt gegen Ende noch mal ein bisschen Fahrt auf, was die positiven Nachrichten angeht.
Ja, da hast du recht.
Auch wenn es recht spät ist. Aber
ja, es ist zwar spät, aber es gibt ja diesen blöden Spruch, besser spät als nie, ne? Und eine sehr gute Freundin von uns beiden hat mir auch neulich mal was gesagt, wo sie vorher noch meinte, das klingt jetzt vielleicht blöd und ein bisschen altklug, aber stimmt auch irgendwo. Am Ende wird das schon gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist auch nicht zu Ende.
Das ist doch ein alter Spruch von Oscar Wilde, wenn ich mich irre.
Das ist gut möglich, ja. Also ich kannte den vorher so noch nicht. Ich meine, klar, irgendwo hat man damit gelebt auch, dass dass man so handelt, ja. Aber so gesagt hat es mir noch lange keiner.
Ja, Oscar Wilde sowieso ein großartiger Typ. Der soll auch angeblich gesagt haben, bevor er verstorben ist in seinem Zimmer, entweder diese furchtbare Tapete geht oder ich.
Das könnte schön auch ein Satz von meiner Schwiegermutter sein. Also schöne Grüße hier. Ne? Nein, also das ist übrigens das ist wirklich auch nett gemeint, weil da könnte man ja falsch verstehen, wenn man das Wort Schwiegermutter in den Mund nimmt. Aber sie hatten wirklich enormes Talent für Dekorationen und so und sieht auch, wo das nicht so passt. Und das stört sie dann auch regelrecht, ja, und bietet dann auch Hilfe an und so weiter. Also sie hat echt ein gutes Händchen dafür. Nur um das mal klarzustellen, das war jetzt kein Diss.
Alles klar. Ja, wir haben die letzte Folge 2020, also was heißt die letzte? Wir haben die zweite Folge überhaupt, aber damit quasi die letzte Folge im Jahr 2020, in diesem irgendwie abgefahrenen Jahr für alle, glaube ich. Wie ist eure Weihnachtswoche grundsätzlich so gelaufen? Also habt ihr am 25. mit der Familie gefeiert? Habt ihr vorher irgendwie noch was gemacht? So am 23., 24. seid ihr nochmal, wie alle anderen, durch die Geschäfte gestiefelt und habt wahnsinnig viele Geschenke gekauft?
Ich habe dieses Jahr, was die Geschenke betrifft, war ich sehr nachlässig, fand das aber irgendwie auch gut. Ich habe für die Leute, für die ich gerne was haben wollte, hatte ich auch sofort was, und zwar auch schon seit Wochen, teilweise seit Monaten schon, wo das dann klar war. Wir beide zum Beispiel, Robert und ich, du und ich, wir haben uns ja auch nichts geschenkt. Wir haben uns jetzt hier diesen Podcast geschenkt gegenseitig, ne? Das ist schon mal auch cool.
Absolut.
Ja, und das ist ja auch für uns beide jetzt geschenkt genug, und solche Sachen habe ich dieses Jahr quasi verschenkt, aber auch ein paar natürlich Dinge, die mir so eingefallen sind. Das habe ich allerdings nicht in der letzten Woche vor Weihnachten gemacht, was ich auch grundsätzlich verabscheue, das so kurz zu machen. Mir macht das keinen Spaß. Oft habe ich es trotzdem gemacht, weil ich das vorher schlicht und ergreifend vergessen habe. Ich bin da ganz schlecht bei sowas. Und ich arbeite jetzt auch bei eben DHL, das hatte ich letztes Mal schon gesagt. Und da ist natürlich in den letzten 4 Tage vor Weihnachten inklusive dem Heiligabend sind die arbeitsintensivsten im ganzen Jahr. Und da hatte ich also auch zu tun von früh bis abend. Ich bin ja da Paketzusteller, und das hat aber auch sehr viel Spaß gemacht, weil die Leute hatten unwahrscheinlich gute Laune und klingelste dann. Und dann freuen die sich, dass das Paket noch gekommen ist. Und dann bringst du es vorbei, obwohl du nichts dafür kannst, dass es noch gekommen ist, bedanken sich trotzdem bei dir. Und das ist natürlich auch sehr, sehr schön. Und die Wertschätzung, die einem gegenübergebracht wird, ist auch sehr viel wert. Weil auch viele Menschen gesagt haben, dass sie das sehr schätzen, unsere Arbeit, die wir gerade machen. Und das ist natürlich sehr, sehr schön. Ja, es ist sehr, sehr viel zu tun, das stimmt. Und es ist auch körperlich relativ anstrengend. Aber ich bin eben in der glücklichen Lage zu sagen, dass es mir trotzdem Spaß macht.
Gab es komische Vorkommnisse?
Komische?
Also irgendwie ja. Irgendwas Außergewöhnliches? Also man stellt sich das ja relativ geregelt vor. Du fährst dann so im Auto durch die Gegend und klingelst und dann gibst du das Paket ab. Aber es kann ja sein, dass irgendwas passiert, dass dir irgendwie der Stapel da hinten komplett umfällt und du irgendwelche Pakete falsch zuordnest. Das gab es jetzt nicht.
Nee, also ich habe natürlich mal vergessen, gut, ich bin auch Anfänger, mal ein Paket einzuscannen. Da klingel ich dann nochmal und sage, Entschuldigung, ich habe es vergessen einzuscannen. Kann ich es nochmal einscannen? Ist peinlich. Aber naja, kommt auch mal vor. Aber ansonsten gab es eigentlich tatsächlich noch keine wirklichen seltsamen Erlebnisse. Eigentlich nur schöne, aber es wird sicherlich auch noch Erlebnisse geben, die nicht schön sind. Das gehört ja immer noch dazu. Absolut. Und es wird auch Tage geben, wo ich denke, oh nee, jetzt habe ich echt keine Lust mehr. Aber noch ist das nicht gekommen.
Ja, gut, schon mal ein gutes Zeichen. Das hat man ja auch immer mal irgendwo. Also egal, was man tut, es gibt ja immer mal so die Phase oder den Moment, wo man das Gefühl hat, boah, jetzt ist auch okay. In verschiedenen Sachen. Ich konnte meine Stollenlust, wie sagt man, bekämpfen.
Du kannst sie noch nicht befriedigen, ne? Weil du hast von uns noch keinen gekriegt.
Ich habe euren Stollen noch nicht gekriegt, aber meine Eltern hatten tatsächlich zu Hause original Dresdner Christstollen, den ich dann genüsslich zu Hause vergenussferkelt habe.
Und das ist gut. Ja, vergenussferkelt, das gefällt mir auch. Ja.
Tolles Wort. Und das hat mich zumindest erstmal so weit gebracht, dass ich voller Spannung eurem Stollen entgegengrine, wenn er denn dann ankommt. Und ich bin sehr gespannt, was mich da erwartet.
Ja, der wird auf jeden Fall gebracht werden mit kurzem Treffen vor der Tür oder auch wie auch immer, weil den will ich lieber nicht verschicken. Nicht, dass das muss ja nicht sein. Weißt du?
Ja, das kann ich. Ja, naja, es kommt halt drauf an, wann er ankommt dann, ne? Also.
Eben. Genau. Aber das ist ja, man kann das ja machen, dass man quasi was übergibt und das irgendwo hinstellt und dann wieder geht, ohne dass man sich sieht. Das geht ja auch.
Ja.
Du schmeißt. Weißt du, dass man es quasi nur auf dem Treppenabsatz stellt, so wie wir das jetzt mit den Paketen auch machen.
Oder du schmeißt ihn mir auf den Balkon hoch.
Oder so, genau. Aber da war ich noch nie gut drin, dann auch zu treffen. Ich meine, ich habe ziemlich viele Papierkügelchen in den Papierkorb geschmissen und es hat geklappt, aber Stollen, naja. Nicht so meine Stärke wahrscheinlich. Aber erzähl doch mal noch, wie das bei dir war in der Woche vor Weihnachten. Ich meine, ich habe gesehen, erstens an dem Sonntag vor Weihnachten, das war der 20., glaube ich, da war ja das, nee, das war am Sonntag, an dem Freitag oder am Samstag, nee, an dem Samstag war das, an dem 19., wo ihr Live from London hattet und jetzt dann auch unmittelbar vor Weihnachten an dem 24. Dezember gab es ja das Konzert aus Bernau. Mit dem Bundespräsidenten, da bin ich gespannt. Wie war denn das eigentlich? Ich meine, ich habe es ja gesehen, aber wie fühlt sich das an für dich so?
Also, ja, also du hast natürlich, also das Weihnachtskonzert beim Bundespräsidenten war ja voraufgezeichnet. Das haben wir in der Woche vor Weihnachten aufgezeichnet und auch das ganze Team und alle durchgetestet wurden und auch da höchste Sicherheitsstufe sozusagen. Was ich extrem fand, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte und was ich auch so überhaupt nicht mehr auf dem Schirm habe, war, wie viel Polizei in diesem Städtchen dann auf einmal da war, weil der Bundespräsident vorhanden war. Wir haben ja 2012 das beide Mal erlebt, als der Bundespräsident in der Thomaskirche war, damals bei dem Festakt für 800 Jahre Thomanerchor oder 800 Jahre Thomana, das war Kirche, Chor und, hilf mir, Schule. Da hatte ich das nicht so extrem in Erinnerung, aber die haben im Grunde wirklich das komplette Dorf abgeriegelt. Und das war schon sehr bemerkenswert, weil du kamst dann auch nur quasi vom BKA geprüft da hinein und ja, das war schon sehr gesichert und das Konzert selber war halt insofern spannend, als dass man natürlich so eine Fernsehproduktion beim ZDF jetzt nicht jeden Tag hat. Das ist auch ein anderes Vorgehen am Ende als halt bei einer normalen Livestream-Produktion. Du hast da halt bestimmte Takes und es ist alles zeitlich sehr genau durchgetaktet und jeder hat da seinen Slot, in dem er dann am Ende zu funktionieren hat. Aber das war eine sehr spannende Erfahrung und es hat ziemlichen Spaß gemacht am Ende. Und ja, ich bin froh, dass wir die Chance hatten und das hat extrem Bock gemacht. Also wenn da draußen jemand zuhört, ich glaube, wir stünden dafür wieder bereit, im Zweifelsfall. Und
das ist gut.
Das andere, Live from London, war oder ist ein Online-Festival von unseren Kollegen aus Großbritannien, von Voices 8. Das ist eine Gruppe, die wir auch beim Festival schon da hatten in Leipzig, beim A Cappella Festival, was wir ausrichten. Und die haben im Sommer eben aus dieser ja, Corona-Situation heraus ein Online-Festival ins Leben gerufen mit verschiedenen Gruppen, auch nicht nur aus Großbritannien, sondern eben international. Und das war so erfolgreich und hat so eine gute Resonanz gehabt, dass sie das Gleiche dann nochmal für Weihnachten gemacht haben. Und da waren dann auch wieder Gruppen dabei wie Fagiolini und auch Take Six aus Amerika. Und es gab ein Weihnachtsoratorium, was aufgeführt wurde von Gabriele Consort and Players. Und das ganze Festival kann man noch bis zum 15. Januar, glaube ich, nachgucken, wenn man möchte. Da kauft man sich dann quasi eine Eintrittskarte, wenn man so möchte. Und kann man sich auch raussuchen, welche Konzerte man dann sehen will. Und das hat extrem viel Spaß gemacht. Das haben wir doch ein Stückchen eher produziert. Also Live from London heißt in dem Fall einfach, dass es über deren Kanäle dann ausgestrahlt wird am Ende und die teilnehmenden Ensembles das vorher produzieren. Also das ist jetzt nicht wirklich live im Sinne von live, aber es läuft halt live über deren Server und dann sind die Beteiligten, die Künstler sind dann mit in einem Live-Chat kommunizieren mit den Menschen. Im Nachhinein gibt es dann noch eine sogenannte Artists Lounge bei manchen Konzerten, wo also auch die Künstler über die Programme sprechen und alles, was da so stattgefunden hat. Ja, und da haben wir auch ein Konzert beigesteuert mit deutschen Weihnachtsliedern und auch ein paar internationalen. Hauptsächlich hat sich das konzentriert auf unsere Weihnachts-CD, die letztes Jahr erschienen ist, mit ja, vor allem Klassikern, wie man sie so kennt, Es ist ein Ros entsprungen, Stille Nacht, alles Mögliche, auch Weihnacht von Erhard Mauersberger, was ja auch ein sehr spezielles Stück ist für die Thomane. weil Mauersberger damals auf dringende Nachfrage seiner Thomaser, er solle doch bitte mal was richtig Schönes schreiben, dieses Stück geschrieben hat, weil das ist sonst wahrscheinlich alles eher so Nachkriegsmoderne war, was zu singen war und irgendwie nicht so richtig was zu Herzen geht. Und da hat Mauersberger aber mal so richtig einen gucken lassen mit dem Stück. Und das gehört einfach,
das stimmt, ja.
Ja, das gehört einfach zu den schönsten Weihnachtsliedern, finde ich, die es so gibt.
Und das ist auf jeden Fall absoluter Klassiker für uns, also nicht für alle, weil das ist ein sehr spezielles Stück, das kennt man nicht überall, sowas wie zum Beispiel Rude Fröhliche oder Stille Nacht, das kennt man ja quasi überall, aber Weihnacht ist vor allem was sehr Thomaner-bezogenes auch, würde ich sagen, ne?
Ja, absolut, also nicht Thomas zuletzt dadurch, dass Mauersberger ja Thomas Cantor war.
Richtig, ja.
Und das ist schon, also nee, also auf Grundlage dieser CD haben wir dann im Grunde ein Programm zusammengeschustert und das ist, finde ich, sehr rund geworden und das hat auch Spaß gemacht. Das haben wir in der Nikolaikirche aufgezeichnet mit einer Firma, mit der wir auch schon zusammengearbeitet hatten vorher, die da wirklich eine gute Arbeit gemacht hat und mit einem Sound, ja nicht Techniker, aber mit einem Tonmeister, der das in unserem Sinne aufgenommen hat, mit dem wir auch seit fast 20 Jahren mittlerweile zusammenarbeiten bei Amacord. Und das war insgesamt eine sehr runde Sache und es ist irgendwie, fühlt sich das total krass an, so ein schwieriges Jahr mit zwei solchen Highlights beenden zu können. Und dafür sind wir sehr dankbar, dass wir diese Chance hatten.
Und dann, sag mal, ja. Was die Highlights betrifft, das, ich meine, das ist ja aktuell, ist es ja auch oft so, dass man hinterher das Konzert noch anschauen kann. Weißt du, ob man das bei eurem Konzert von Live from London machen kann, ob man das nochmal nachschauen kann hinterher, ja, für die Leute, genau, die es jetzt noch nicht gesehen haben?
Ja, genau. Also du kannst nach wie vor dir noch einen Festivalpass oder Season Pass, heißt das, glaube ich, kannst du dir noch kaufen.
Ach so.
Und dann alle Konzerte, die gelaufen sind, bis 15. Januar nachgucken von dem ganzen Festival.
Oh, das ist ja cool.
Also es gibt
und weißt du, wie lange das geht? Also nur bis 15. Januar dann,
genau,
sozusagen.
Genau, es geht bis 15. Januar und dann auch nicht mehr. Und es gibt unterschiedliche Zusammenstellungen der Konzerte, die man gucken kann. Also es gibt da verschiedene Tickets, die man kaufen kann, je nachdem, was einem dann passt, für Einzelkonzerte, für 6 Konzerte, für alle, ich weiß gar nicht, ich glaube, es sind 12 oder 15 Konzerte am Ende. Das kann man dann abstufen, wie man das gerne haben möchte. Ist eine ziemlich coole Sache, finde ich, und das ist auch das richtige Zeichen, weil die Leute brauchen, glaube ich, und so empfinde ich das auch in dieser Zeit und gerade in dieser schwierigen Weihnachtszeit dieses Jahr auch die Musik, denke ich. Und
ja, auf jeden Fall. Also das wird sich auch im nächsten Jahr fortsetzen. Es zeichnet sich ja ab, dass das noch eine ganze Weile dauern wird, bis wieder Konzerte und Gottesdienste normal stattfinden können. Denkst du, ja, keine Ahnung, ist jetzt ein bisschen sehr weit gegriffen, wenn das sich so fortsetzt, wäre das vielleicht auch was für A Cappella so auf die Art und Weise oder eher nicht?
Naja, im Kleinen haben wir das ja dieses Jahr schon so ein bisschen gemacht. Wir haben ja alle Gruppen quasi mit einem kleinen Online Angebot vertreten da gehabt. Die haben alle entweder irgendwie ein Statement abgegeben oder ein Stück aufgenommen. Also da gab es von jeder Gruppe, die da war, was. Und also es ist, das kann das Live-Erlebnis am Ende nicht ersetzen. Also da machen wir uns auch gar keine Illusionen. Und das ist auch
keinesfalls,
ist für einen Künstler, ja, auch eigenartig, in einer leeren Kirche zu stehen und am Ende für Kameras zu singen. Das Einzige, was dann irgendwie die Atmosphäre auch für einen als Sänger entstehen lässt, ist der Gedanke daran, dass man eben mit dem, was man tut, die Leute draußen erreicht und dass es denen eine Freude macht. Und natürlich der Spaß, ja, an der Musik, den man in dem Moment hat. Aber dieses Unmittelbare, diese Reaktion vom Publikum, die du im Moment erfährst, wenn du auf der Bühne stehst, das fehlt schon extrem. Und damit meine ich jetzt gar nicht mal nur den Applaus, sondern auch einfach, wenn du eine Ansage machst, wenn du musikalisch, es ist ja bei unseren Arrangements doch häufig so, dass irgendwo entweder ein musikalischer oder wirklich ein offensichtlicher Witz eingebaut ist, irgendwie eine Pointe. Und wenn du da halt keine Reaktion bekommst und du kriegst sie ja auch nicht nachgeliefert, also du hast ja keine Echtzeitreaktion darauf in dem Sinne, dann fühlt sich das schon wesentlich anders an, als wenn du einfach ein normales Konzert vor Live-Publikum mit Live-Reaktionen hast. Insofern denkbar ist das bestimmt. Es ist halt ein Heidenaufwand natürlich. Also was die Kollegen von Voices 8 da in Bewegung gesetzt haben, ist schon aller Ehren wert. Das ist auch wirklich einfach eine übelste Arbeit, muss man sagen. Das zu koordinieren, dann das rechtzeitig zu haben, dann muss das Technische auch gewährleistet sein, dass das alles irgendwie seinen Gang geht und dass da niemand Probleme hat beim Empfangen, denn die Leute zahlen ja Geld dafür. Also ich weiß nicht, ob das praktikabel ist für uns als Festival und wir hoffen natürlich, dass man in irgendeiner Form auch Präsenzkonzerte hat, wieder im April, auch wenn das sicherlich nicht normal sein wird bis dahin schon wieder, aber zumindest
das
vielleicht
wir alle,
im kleinen Kreis mit Hygienekonzept, dass das bis dahin wieder funktionieren kann, das hoffen wir sehr und da gehen wir eigentlich auch optimistisch ran, dass das dann vielleicht auch so werden wird.
Das tun die meisten. Also ich kann mich noch an das, was du jetzt gesagt hast, möchte ich noch anknüpfen. Ich kann mich genau erinnern, als ihr das Lebenszeichen-Konzert hattet, im September war das, nicht wahr? Mhm. Da hatte Wolfram was gesagt, Wolfram von Markort auch, was besonders ist, nämlich die Musik von Seele zu Seele. Und dabei hat er erst auf das Publikum und dann auf euch gezeigt. Das heißt, es ist eben nicht nur das Übertragen der Musik, das Abliefern der Musik von Künstler für das Publikum, sondern es ist genau andersrum, mindestens genauso wichtig. Hat er, das kann ich absolut bestätigen. Ich meine, als in Thomaser Zeit und auch während der Firmadur-Zeit, die wir dann hatten, war das ja immer so. Wir haben die Musik ja nicht nur für uns gemacht und wir wollten das ja auch mitbekommen, dass wir sie nicht nur für uns machen. Und das zu bekommen, das ist mindestens die halbe Miete.
Ja, du hast ja als Künstler immer irgendwie einen gewissen Darstellungszwang oder Darstellungsdrang, wie auch immer. Sonst könntest du es ja auch für dich alleine zu Hause machen. Also es ist ja keiner zu dir gekommen und hat dich gebeten, das draußen zu machen, zumindest in den seltensten Fällen. Sondern du hast natürlich immer irgendwie eine intrinsische Motivation in dir zu sagen, ich will auf die Bühne, ich will auch zeigen, was ich kann oder ich will Freude bereiten mit dem, was ich kann. Und insofern würde das in der Form ja gar nicht funktionieren ohne ein Publikum. Also
genau.
Dann könnte ich es halt auch zu Hause machen. Weißt du, wenn ich mich in leere Säle stelle, dann das ist halt was anderes. Wenn du das Gefühl hast, du kannst halt wirklich Leute berühren oder du möchtest Leute berühren mit dem, was du tust, dann geht das halt nur dann, wenn Leute auch in irgendeiner Form anwesend sind. Und wenn es am Ende dann nur virtuell ist, aber es braucht einen Rezipienten, um mit deiner Kunst in irgendeiner Form den Menschen erreichen zu können. Und das ist, glaube ich, auch das was Wolfram ja meinte, weil also wir sind nichts ohne das Publikum oder wir sind wenig ohne das Publikum und genauso wenig hat das Publikum ohne uns was weniger. Das heißt, das ist eine absolute Symbiose und es befruchtet sich halt gegenseitig, weil uns geht es nahe eben zu sehen, dass wir mit unserer Musik berühren können und das ist wirklich, wenn man bestimmte Reaktionen sieht, sehr ergreifend zum Teil. Und andersrum ist es eben auch schön, das Feedback zu kriegen, dass die Leute das halt brauchen für ihre Seele. Und das sehen wir jetzt in der Weihnachtszeit wahnsinnig, weil den Menschen fehlt die Musik. Und das kriegen wir immer wieder gesagt, auch im Moment. Und es ist wichtig, dass eben solche Sachen stattfinden. Und wenn es nur Streaming ist, dass es eben nicht komplett verstummt, das Weihnachtsfest. Und gerade zu Weihnachten ist es halt eine Saison, die die Leute brauchen. Und es ist eben doch ein Unterschied, ob du es aus der Konserve hörst oder ob du es dann eben live in irgendeiner Form dann im Zimmer hast.
Da stimme ich dir zu. Das war jetzt richtig romantisch, auch wie du das gesagt hast, ne?
Deswegen machen wir jetzt auch einen harten Cut.
Ja, machen wir.
Nee, eigentlich.
Also eine Sache will ich dazu noch sagen, ja, weil das ist mir sehr wichtig. Es geht ja nicht nur darum, dass das jetzt stattfindet, sondern dass es auch in Zukunft stattfinden kann. Und das ist eher das, worüber man nachdenken sollte.
Absolut.
Dass die Vielfalt, die wir haben aktuell an weihnachtlicher Musik, dass sie erstens nachgefragt wird und zweitens, dass sie was ganz Besonderes ist. Und das ist was nicht verloren gehen darf.
Man kann das ausweiten. Also das gilt grundsätzlich für das kulturelle Angebot, was wir besonders halt auch in Deutschland haben. Wir müssen halt aufpassen, dass da wirklich nicht zu viel auf der Strecke bleibt und wir haben das ein oder andere jetzt in dem Jahr leider schon verloren. Also es gibt Kollegen, die sich halt nicht mehr leisten können, eben von ihrer Kunst zu leben im Moment und das ist grausam, weil die bauen sich zum Teil Existenzen auf, die jetzt eben durch so eine Pandemie, für die ja am Ende irgendwie niemand was kann, aber dann einfach Jahre der Arbeit wieder kaputt gehen und das müssen wir irgendwie so gering wie möglich halten, den Schaden, weil die kulturelle Landschaft, die wir in Deutschland haben, einfach wirklich eine ziemlich einzigartige ist. Und die wird auch von anderen Ländern zum Teil extrem neidisch beäugt. Und wir sollten als Land der Dichter und Denker und als Kulturland da ganz dringend einfach aufpassen, dass da nicht so viel auf der Strecke bleibt am Ende und dass eben diese Reichhaltigkeit am Ende bewahrt bleibt. Und wir hoffen natürlich alle sehr, dass sich die Lage dahingehend dann auch bald entspannt und dass auch die ganzen Hilfen, die fließen sollen, auch fließen können und auch fließen werden. Und ja, dann müssen wir einfach gucken, was da ist, was zu retten ist und hoffen, dass der Schaden, der hinterbleibt, nicht so groß ist am Ende.
Das auf jeden Fall.
So.
Das wollte ich hier noch mit hinten dranhängen, bevor wir den harten Cut machen.
Dann machen wir den jetzt aber trotzdem.
Ja,
Wir müssen, es ist gerade so, die Stimmung ist gerade so down dadurch. Das wollten
und das wir ist nicht eigentlich, das wollen wir eigentlich gar nicht. Aber ich meine, dadurch, dass wir ja nichts vorbereiten, kann das passieren, weil wir reden das, was uns, wie uns die Schnauze gewachsen ist, ja.
So ist es.
Und das, was uns gerade beschäftigt, und das war es eben jetzt gerade. Ich meine, das dürft uns jetzt nicht übel nehmen, bitte.
Ja, das ist ja letztendlich ein Thema, was uns das ganze Jahr begleitet hat und was auch omnipräsent war und was uns natürlich in unserem Beruf auch sehr beschäftigt hat. Und insofern braucht das auch mal den Platz, gesagt zu werden. Aber was auch den Platz braucht, gesagt zu werden, ist, dass ihr ja in Arizona in der Flugschule eine ganz, ganz wichtige Tradition habt, was das erste Mal alleine fliegen angeht.
Oh.
Kannst du dazu mal bitte was sagen? Weil also ich habe Angst, dass ich mich da verrenne, wenn ich jetzt anfange, eure Tradition dazu beschreiben. Aber sag doch mal bitte, warum du auf unserem Distanz und Gloria, unserem hochprofessionellen Bild, was es zu unserem Podcast gibt, warum du da so einen fantastischen Schnörres trägst.
Ja, der mir auch wirklich unwahrscheinlich schlecht steht, muss ich sagen.
Sieht ein bisschen aus wie der Schwiegersohn von Pablo Escobar.
Ja, oder Handlanger oder sowas, ne? Oder wie andere auch gesagt haben, wie ein Gefährder, ne?
Ja.
Ja, gut, bin ich ja hoffentlich eigentlich nicht, also zumindest für die wenigsten. Ja, das gibt verschiedene Traditionen. Die wichtigste Tradition bei uns war, dass wir, da gab es also auf dem Gelände einen Pool und da muss man reingeschmissen werden. Und das läuft wie folgt ab: Nachdem man seinen ersten Solo absolviert hat, ist es so, dass man von seinen Klassenkameraden, im besten Fall von seinem Flight-Team, aus dem Flugzeug getragen wird bis zu diesem Pool. Und die Füße dürfen währenddessen keinesfalls den Boden berühren. Und man ist selbstverständlich immerhin weiter noch in der Uniform. Und mitsamt dieser Uniform fliegt man dann in diesen Pool. Da wird man reingeschmissen. Und das ist insofern nicht ganz uninteressant gewesen, weil das im Februar war. Und selbst im Februar ist es in Arizona kalt. Ziemlich kalt. Und der Pool war auch relativ kühl. Aber das ist einem in dem Moment völlig egal. Weil wenn du dann in diesem Pool landest, weißt du, du hast es bis dorthin geschafft. Und das ist tatsächlich ein ganz schön weiter Weg gewesen. Und das war so ein schönes Gefühl. Das ist definitiv einer meiner Highlights in diesem Jahr gewesen. Und daran, man vergisst manchmal, dass das Jahr nicht erst im März begonnen hat, sondern im Januar, Anfang Januar, am 1. Und dass eben diese ersten 3 Monate auch was ganz Tolles waren und da eben dieser erste Solo mit reingefallen ist. Und just einen Tag später bist du ja gekommen und da kommt nämlich das zweite. Ich habe gehofft, dass du das miterleben kannst, weil wir uns ja da auch lange nicht gesehen hatten und dann trat ich dir so gegenüber, wie das eben auf dem Foto zu sehen ist, mit kurzen Haaren und mit Schnörres. Normal ist es so, oder beziehungsweise jeder Kurs hat da seine eigene Tradition. Sehr viele Kurse hatten die Tradition, dass man, sobald man dort ankommt, bis zu dem Zeitpunkt, wo man sein erstes Solo hat, also von dem Zeitpunkt, wo man nach in Arizona gelandet ist, bis zu dem Zeitpunkt zu dem ersten Solo, sich seine Gesichts- und Kopfbehaarung nicht schneidet, gar nicht. Und dann an dem Tag, dass alles wegkommt, inklusive Komplettglatze und das auch komplett quasi alle Bart ab und so weiter und so fort. Das wollten aber sehr viele aus unserem Kurs nicht, ich auch nicht im Übrigen. Das kam überhaupt nicht in Frage, keinesfalls. Und da haben wir uns dann eben in unserem Kurs, wie auch in manch anderen Kursen, darauf geeinigt, dass wir, dass jeder, der das eben möchte, das macht. Und die meisten wollten das auch, weil es irgendwie dazugehört. Und bei mir waren das dann eben 6 mm. Ja, habe ich noch nie, so kurz hatte ich noch nie meine Haare. Und dann haben wir auch gesagt, eigentlich gehört auch dazu, dass diejenigen, die eben einen Bart haben, bei denen was wächst. Ich würde mich da quasi in die Mitte gesellen. Bei mir wächst nicht nichts, aber bei mir wächst auch nicht wirklich was. Also ja, quasi.
Kenne ich.
Wie soll ich sagen? Und entsprechend habe ich mir dann doch einen Schnauzer stehen lassen und sehe so aus, wie ich eben da ausgesehen habe. Aber das habe ich mit Stolz getragen, weil ich mir wirklich mich sehr darüber gefreut habe, das erste Mal alleine geflogen zu sein.
Aber wie lange?
Das ist wirklich was ganz Besonderes.
Wie lange musstest du den tragen am Ende?
Da gab es keinen festgelegten Zeitpunkt, also lange einfach nur relativ gesehen. Eigentlich haben wir gesagt, dass die Klassensprecherin das zu entscheiden hat und mit der habe ich mich darauf dann geeinigt, dass an dem Tag, wo Elisa, meine Frau, nach Arizona gekommen ist, um uns zu besuchen, dass ich es an dem Tag dann wegmachen darf, weil sie hat mich wirklich angefleht, gesagt, wenn wir uns jetzt 3 Monate nicht gesehen haben und du stehst mir mit so einem Schnauzer und kurzen Haaren gegenüber, dann muss ich weinen und das geht nicht.
Ich muss aber wirklich sagen, also das war auch wirklich ein Schock. Du hast mich auch vom Flughafen abgeholt und ich war natürlich völlig übernächtigt, weil bei meinem Flug ging ja doch das
ich eine... Ich habe dir auch nichts gesagt.
Bei meinem Flug ging ja doch das ein oder andere schief am Ende. Das war so ein bisschen eine Aneinanderreihung von Pleiten, Pech und Pannen. Und ich war völlig alle. Ich kam, glaube ich, über einen Umwegflug von Chicago, dann in Arizona an in Phoenix. Und ich drehe mich um und sehe dich dort mit 6 mm Schnitt und Schnörres und was für einem. Ich habe mich so erschrocken in dem Moment. Ich habe dich gar nicht erkannt. Also ich dachte wirklich, was ist hier los? Das war extremst irritierend.
Ja, das hat man dir auch angesehen. Ich meine, ich wusste jetzt nicht, ob du irritiert bist, weil ich da war oder ob du einfach nur komplett müde warst, aber du warst wahrscheinlich beides, wa?
Ich war weniger irritiert, dass du da warst. Ich war irritiert, dass du so aussahst, wie du ausgesehen hast.
Ja gut, das kann ich verstehen. Also ich habe auch nie wieder danach so ausgesehen jetzt im Übrigen.
Ich glaube, dem trauern auch nicht viele hinterher, ehrlich gesagt, um an der Stelle mal ganz ehrlich zu sein.
Ja, also viele haben sich zu der Zeit nicht getraut zu sagen, also viele haben einfach gar nichts gesagt, aber jetzt im Nachhinein erfahre ich so, war eine komische Zeit, ne? Ja.
Also schaut euch mal unseren Cover an, da sieht man Stett noch mit seinem wunderbaren Arizona-Schnörres.
Guckt es euch nicht so genau an.
Ich habe noch eine Frage, weil mir neulich so aufging, so ein Cockpit hat ja unfassbar viele Knöpfe. Hast du schon mal da drin gesessen und dich gefragt, also während du geflogen bist, scheiße, wofür war der Knopf nochmal?
Beim selber fliegen?
Ja.
Nee, tatsächlich nicht.
Echt nicht?
Aus folgenden Gründen. Erster Grund ist der, dass das Flugzeug, in dem wir waren, dass das nicht so sehr komplex war. Das ist ein sehr relativ kleines Flugzeug, Cirrus SR20 heißt das. Und das ist einfach insgesamt noch nicht so komplex, deshalb ist es ein sehr gutes Schulungsflugzeug. Es gibt recht wenig Knöpfe. Die meisten Knöpfe, die vorhanden sind, sind für Licht- und Treibstoffzufuhr und eben dann natürlich auch Gashebel und so weiter und Klappen, Landeklappen. Das brauchst du als Schalter unbedingt. Das kannst du kaum elektronisch machen. Also zumindest nicht mit Touchscreen, weil du da was Haptisches brauchst, weil du das teilweise blind machen musst. Also nicht blind, sondern du musst weiter nach vorne gucken und das dann mit der Hand machen. Und es gab auch, ich muss mich korrigieren, es gab auch keine Touchscreens, aber es gab so Monitore, wo du an links und rechts Knöpfe hattest, wo du dann quasi einen Computer bedienen konntest. Im Übrigen muss ich noch dazu sagen, wir dürfen nicht so oft quasi sagen, hat er mir vorhin gesagt, da hat er auch recht gehabt. Ja, habe ich schon wieder gesagt.
Ich hab bloß Angst, dass da am Ende jemand ein Trinkspiel draus macht.
Ja.
Und wir verantwortlich dafür sind, dass jemand was Dummes tut.
Ja, nee, das wollen wir nicht. Okay, quasi.
Ja.
Wieder einer drin. Was ich sagen wollte, ist, dass man da einen Computer bedienen kann, wo Displays sind. Und das ist, was relativ komplex ist, wo man so nach und nach eingeführt wird in die ganzen Funktionen, die es gibt. Grundsätzlich kann man dieses Flugzeug komplett auf Sicht fliegen und die Instrumente sind wie bei einem recht alten Flugzeug, aber relativ modern integriert in dieses elektronische System. Und auch sehr intuitiv, wenn man sich mit Flugzeugen auskennt. Das ist der zweite Punkt, weshalb ich mich das selten frage, was eben der Knopf da zu tun hat, weil man das natürlich vorher gesagt bekommt und man lernt es. Und wir haben ja nicht umsonst ein Jahr Theorie gemacht. Na klar, keiner hat gedacht, dass wir das umsonst machen. Es ist so, dass wir sehr, sehr viele Sachen da gelernt haben, wo man sich dann fragt, wofür werde ich das brauchen? Das ist doch viel zu tief in der Materie drin. Es ist aber so, dass man dadurch auch wirklich ein gutes Verständnis über das Flugzeug erlangt und sehr, sehr vieles dann im praktischen Training besser versteht deshalb. Es ist trotzdem noch sehr, sehr vieles neu, aber man versteht es sehr viel besser, weil man viel im Hintergrund gelernt hat dazu. Und schon deshalb erklären sich dann die Knöpfe, wo man es nicht mehr sofort weiß, erklärt sich das dann über das Hintergrundwissen.
Okay, aber man überlegt dann doch mal, wofür die Knöpfe dann im Einzelnen zuständig sind. Also man hat das jetzt nicht so pistolenartig parat.
Nur in den allerersten Flügen ist das so.
Okay.
Deshalb hat man ja auch einen Fluglehrer dann noch, der das natürlich alles weiß.
Ja.
Und später muss man das selbstverständlich alles pistolenartig haben. Das muss man wissen.
Verstehe. Mich haben verschiedene Zuschriften erreicht, die gefragt haben, woher unser Name kommt.
Fanpost? Ach so, ja.
Ja.
Also wie, woher unser Name kommt.
Das kann man eigentlich relativ einfach erklären. Soll ich das schnell mal machen?
Mach mal.
Und zwar sucht man natürlich bei einem Podcast nach irgendwas, was einerseits eingängig ist, andererseits nicht zu lang und zum Dritten am besten auch das ein bisschen umreißt, was in dem Podcast am Ende passiert. Und ja, Gloria ist natürlich ein Wort, was nicht durch die Band von Klaas Häufer Umlauf erfunden wurde, sondern das ist in der Kirche ja schon ewig vorhanden. Nicht zuletzt Johann Sebastian Bach schrieb seine Musik ja Soli Deo Gloria, also Gott allein zur Ehre. Dementsprechend, da ja mein Beruf dann doch sehr viel mit Singen und auch mit kirchlichen Texten zum Teil zu tun hat, haben wir gesagt, und Julius ja diesen Text auch das ein oder andere Mal gesungen hat in seinem Leben, haben wir gesagt, das beschreibt uns eigentlich beide ganz gut, aber mein Beruf halt noch ein bisschen expliziter. Und da Julius Beruf sehr viel mit Distanz zu tun haben wird und Distanzen und wir auch immer wieder aus der Distanz wahrscheinlich nur miteinander sprechen können werden und eben nicht so oft zusammen im selben Raum sitzen, bot sich der Name Distanz und Gloria einerseits an, andererseits hatte auch die schöne phonetische Nähe zu Glanz und Gloria. Das also ganz
kurz hast du schön gesagt.
Zu unserem Namen.
Hast du sehr schön gesagt und auch sehr gut erklärt, glaube ich.
Nicht wahr? Was ganz anderes, ich hatte letzte Woche einen Zahnarzttermin und ich muss da kurz drüber sprechen.
Weil ja, mach mal.
Ich neige zu Superlativen, aber das war, glaube ich, wirklich der schnellste Zahnarzttermin, den ich jemals hatte in meinem Leben. Ich habe mit Warten nicht mal eine halbe Stunde gebraucht. Und das zeigt wieder mal...
Mit Warten?
Was?
Mit Warten?
Ja, mit Warten nicht mal eine halbe Stunde. Und das zeigt, Zähneputzen lohnt sich, Leute. Also vernachlässigt das nicht. Ich habe den Stempel im Bonusheft. Ich bin sowas von Scheckheft gepflegt wieder. Mich kannst du als Neuwagen aber oder beziehungsweise als Gebrauchtwagen sowas von verkaufen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das war eine sehr
erfreuliche Sache. Wirst du dafür bezahlt, das zu sagen?
Bitte?
Wirst du dafür bezahlt, das zu sagen?
Nee, natürlich nicht.
Nee,
aber,
okay, das ist gut.
Aber es ist ja doch in jeder Interesse, dass das Kaustüblein im Mund durchaus funktioniert und man dann nicht so eine Ruinenlandschaft hat.
Ich muss nur sagen, ich wollte das gerade nur deshalb sagen, weil du das mit deiner Werbestimme gerade gesagt hast.
Habe ich das?
Ja, auf jeden Fall hast du recht. Auf jeden Fall muss man schon sagen, also
was er gesagt hat. Ja, was? Gehen Sie zum Zahnarzt.
Nein, er hat schon recht, auf jeden Fall.
Wir wollten, also ich muss ein bisschen es machen wie ein Ruderer, der am Ziel vorbeigerudert ist. Ich muss ein bisschen zurückrudern, was das Thema Otter angeht. Ich habe widersprüchliche Nachrichten dazu gekriegt. Ganz so einfach, wie ich es das letzte Mal verbreitet habe, ist es wohl doch nicht. Es ist so, dass ich aber die Quelle auch ausfindig gemacht habe, die mir, also die Faktenlage ist die folgende. Ich habe ja gesagt, dass Otter im Wasser geboren werden und dann aber nicht schwimmen können. Daraufhin erreichte mich eine Zuschrift mit einem Absatz aus einem, ich weiß nicht was, also ich kenne die Quelle nicht, aber wo dann drin stand, dass Otter in Höhlen gebären. Daraufhin machte ich meine Quelle nochmal ausfindig, die mir aber wiederum sagte, nein, Otter gebären lebend im Wasser und die können auch nicht schwimmen. Jetzt habe ich natürlich am Anfang nicht direkt mit dem journalistisch sinnvollen Zwei-Quellen-Prinzip gearbeitet, das heißt, wir hatten da jetzt einen Widerspruch. Die aber niemals fehlbare und unfassbar gute Enzyklopädie Wikipedia sagt dazu, dass beides möglich ist. Also sie können sowohl im Wasser geboren werden, was wohl auch der üblichere Weg ist, aber es sind auch Landgeburten in der Verlosung. So, und jetzt sucht sich bitte jeder am Ende das raus, was für ihn richtig und wichtig ist. Ich finde es irgendwie nach wie vor süß, den Gedanken zu haben, dass Otter im Wasser geboren werden und dann nicht schwimmen können und da so hilflos vor sich her paddeln. Und gezogen werden von ihrer Mutter. Was weiß ich. Das kurz zum Ottergate, wenn man möchte, an der Stelle. Stett, ich habe eine Aufgabe für dich. Man versucht ja mehr oder weniger kreativ dann doch zu gucken, was kann man in so einem Podcast irgendwie etablieren, das wiederkehrt, was wiedererkennbar ist. Und ich habe eine Rubrik geschaffen, eine Kategorie geschaffen, die wird drei Dinge heißen. Die machen wir heute aber als erstes anders. Weil ja, es wäre einfach, das einfach so abzufeiern, wie der Name es sagt. Weil wir dieses Jahr so wahnsinnig viel komische Sachen erlebt haben und so einiges auch negative, ist es Zeit, Bilanz zu ziehen. Früher am Kasten, also im Alumnat bei den Thomanern, wurde donnerstags immer Bilanz gezogen. Da wurde allerdings immer dann, wurden die angesagt, die sich irgendwas zu Schulden kommen lassen hatten. Heute machen wir das anders. Wir ziehen heute Bilanz 2020. Stett, was sind drei gute Dinge, die dir 2020 passiert sind?
Also zuerst mal, die neue Rubrik gefällt mir sehr gut. Ich bin auch nicht darauf vorbereitet worden im Übrigen. Das möchte ich hier nochmal betonen. Also, das sage ich jetzt aus dem Bauch raus, die drei besten Sachen, die mir da in den Kopf kommen. Und das sind ja bekanntlich dann auch die, die man meint. Das erste ist erstmal das, was ich vorhin schon gesagt habe. Der erste Soloflug und die überhaupt die Zeit in Amerika war definitiv eines der Highlights. Das zweite Highlight war, dass wir gar geheiratet haben.
Also nicht wir.
August war das.
Nicht wir.
Ja, wir, also nein, das möchte man auch, kann man schon, also ich meine, wäre ja möglich grundsätzlich, aber das haben wir nicht, nein. Ich habe Elisa, meine Frau, geheiratet und mit der ich auch vorher schon seit über 8 Jahren zusammen bin, war. Oh, ja, jetzt sind wir verheiratet, genau. Und bei der dritten Sache, das ist, glaube ich, was sich über das ganze Jahr zieht. Ich habe ja auch dieses Jahr Weihnachtskarten geschrieben und da habe ich das auch mal mit reingeschrieben, dass auf jeden Fall, oder wir haben Weihnachtskarten geschrieben, Elisa und ich, und da habe ich auch immer mit reingeschrieben, das dritte Highlight ist eigentlich diese ganzen Sachen, die dieses Jahr schwierig waren, dass die uns wirklich sehr viel weitergebracht haben. Im Kopf und im Herzen und auch charakterlich. Definitiv habe ich zumindest sehr, sehr viel gelernt dieses Jahr. Ich kann das wahrscheinlich gar nicht so formulieren, was ich genau gelernt habe. Aber ich habe definitiv persönlich gesehen eine ganze Menge gelernt im Umgang mit Menschen und im Umgang mit Problemen und Einstellungsfragen gegenüber verschiedenen Dingen. Auch Werte und was mir wichtig ist, moralisch, ethisch und so weiter und so fort. Und das ist was ich unbedingt mit ins nächste Jahr nehmen möchte und auch jeden quasi da seine eigenen Stärken, die man dieses Jahr dazu gewonnen hat, zu identifizieren und mit ins nächste Jahr zu nehmen. Denn die ganzen blöden Dinge, die dieses Jahr gibt, die kommen mit. Also ich meine, das ist ja nur ein Datumswechsel, wenn man so will, von 2020 zu 2021. Und da brauchen wir die ganzen Stärken, die wir hatten, die wir jetzt dazugelernt haben. Und das sind so viele, dass wir damit auf jeden Fall die ganzen Herausforderungen lernen können, meistern können, definitiv. Das ist mein drittes Highlight, diese ganzen Sachen, die wir gelernt haben. Und ich denke, da geht es ja ähnlich. Du hast bestimmt auch ziemlich viel dieses Jahr gelernt, was so vorher noch nie stattgefunden hat, oder?
Ja, also bei mir sind es tatsächlich vor allem relativ allgemeine Dinge. Das eine ist, dass ich das erste Mal dieses Jahr so ein bisschen, ja, Krise ist halt ein schwieriges Wort, aber ich habe gemerkt, ich funktioniere auch in der Krise. Also ich habe viel gelernt, was so Bewältigung in schwierigen Situationen angeht. Das ist, glaube ich, auch das, worauf du ein bisschen angespielt hast.
Genau.
Vor allem, was mich wahnsinnig positiv stimmt an diesem Jahr, ist, wie schnell eben doch Lösungen gefunden werden können, wenn die Welt zusammenarbeitet, im Hinblick auf den Impfstoff, im Hinblick auf die Erforschung dieser ganzen Krankheit. Das ist was wir, glaube ich, auch brauchen als Gesellschaft, dieses Zeichen, dass eben, wenn man zusammenarbeitet, wenn man auch grenzenübergreifend arbeitet und länderübergreifend arbeitet, dass dann eben wirklich auch große Dinge in kurzer Zeit geschaffen werden können. Und ich glaube, dass das auch ein Zeichen dafür ist, dass wir in Zukunft so weiter arbeiten sollten, unbedingt miteinander. Denn es gibt noch viele Sachen, die eben nicht geklärt sind und noch nicht gelöst sind. Und das ist ganz wichtig, finde ich, dass wir da jetzt nicht anhalten, nur weil wir möglicherweise einen wirksamen Impfstoff gefunden haben gegen die Krankheit, die jetzt gerade eben akut ist oder am akutesten ist. Und dann einfach auch das dritte Highlight für mich ist die viele Liebe, die wir gekriegt haben dieses Jahr. Also im Sinne von wahnsinnig vielen unterstützenden Schreiben, wahnsinnig viel, ob das jetzt Leute waren, die uns Mut zugesprochen haben, ob das Leute waren, die uns wirklich auch finanziell unterstützt haben in irgendeiner Form. Also einfach, obwohl du halt nicht immer im Jahr das Gefühl hattest, dass du gesellschaftlich relevant bist in irgendeiner Form. Also hat sich jetzt nicht immer transportiert, dass die Kultur wichtig ist, um es mal gelinde auszudrücken.
Sehr gelinde.
Hat es aber trotzdem eben die Gesellschaft aus sich heraus uns zu verstehen gegeben, dass das, was wir machen, eben wichtig ist. Und das bestärkt einen natürlich sehr in dem, was man tut. Und das sorgt auch dafür, dass man sich nicht von dem Weg abbringen lässt und dass man eben weiter dranbleibt und weiter arbeitet. Und auch jetzt zu Weihnachten, jetzt eben mit diesen beiden Streams, was da auch an positivem Feedback kam und an Wünschen, dass es eben schnell wieder besser wird und die Leute, die das halt sehen und die sich darüber freuen und die das eben brauchen, Leute, die uns geschrieben haben, dass unsere CDs bei ihnen jedes Jahr zu Weihnachten laufen und so, das sind einfach Sachen, die einen wahnsinnig bestärken. Und ich hoffe einfach für jeden Künstler, den es da draußen gibt, dass es ihm ähnlich gegangen ist, dass er eine ähnliche Stärkung bekommen hat durchs Umfeld und durch Fans und was es da alles gibt. Weil das ist, was einen, glaube ich, auch durch so eine Krise tragen kann als Künstlerpersönlichkeit. Abgesehen eben von den offensichtlichen Problemen wie ja jetzt finanzielle Engpässe im Moment oder Notstände. Das, wenn das dann noch dazu kommt und man eben dann auch noch das Gefühl hat, ja, für wen mache ich das hier eigentlich, so nach dem Motto, dann ist es nochmal schlimmer. Und wir haben wahnsinnig viel Liebe bekommen dieses Jahr und sind eben zum Glück auch in der Position, dass unsere Existenz jetzt noch nicht so, also ich sag mal so grenzwertig bedroht war, auch und nicht zuletzt, und das darf man auch nicht verschweigen, durch die Hilfen, die dann eben doch vom Staat und vom Bund bereitgestellt wurden. Also es war nicht alles schlecht in der Krisenbewältigung, es war bei Weitem auch nicht alles gut, das muss man auch sagen, aber es gibt doch Dinge, die hoffen lassen und die auch zeigen, dass Deutschland in schwierigen Situationen auch zusammenhalten kann und zusammenhält in den entscheidenden Schichten oder in den entscheidenden Momenten. Und das ist was ich als sehr gut bewerte dieses Jahr. Es war jetzt sehr bundespräsidial.
Also, ja, angemessen, ja, würde ich sagen. Ne?
Ich stehe jetzt zur Wahl, man darf mich vorschlagen. Aber ich glaube, ich bin nicht alt genug, ne? Man muss 40 sein, um mindestens.
Das weiß ich, also, ich kann sein, ja.
Ich glaube, man muss mindestens 40 sein, um als Bundespräsident vorgeschlagen zu werden.
Das war was wir bis zum nächsten Mal rausfinden könnten eigentlich, oder?
Das können wir machen.
Die meisten wissen es wahrscheinlich schon, bloß wie immer wieder nicht.
Du, wir haben jetzt hier schon wieder 1400 Takte gebabbelt. Wir müssen langsam,
glaube ich. Also bei mir sind es 1284, wahrscheinlich hast du ein schnelleres Leben
als ich. Ich rede mehr. Wahrscheinlich ja. Ist daran, mein Redeanteil ist höher. Aber ich möchte zwei Dinge nicht verpassen, bevor wir vielleicht so langsam zum Ende unserer unserer Post-Weihnachts-Prä-Silvester-Folge kommen. Und zwar ist das der Dank an alle, die uns gehört haben und die uns wahnsinnig positives Feedback zukommen lassen haben. Wir freuen uns sehr, dass das, was wir hier so erzählen und quatschen, dass das auf Zustimmung stößt, dass das auf Gegenliebe stößt. Und wir werden das natürlich weitermachen. Schickt uns weiter Anregungen, wenn ihr wollt. Wir werden uns natürlich ausgucken, ob wir die einfließen lassen oder nicht. Das ist ganz klar. Aber wir freuen uns sehr, dass ihr mit uns interagiert, dass ihr mit uns in Kontakt seid. Wir freuen uns, dass euch ein bisschen gefällt, auch was wir hier erzählen, und dass ihr euch da auch so ein bisschen wiederfindet, offenbar. Wir hoffen, dass das so weitergeht. Sagt gerne weiter, was wir hier so tun, dass das nicht das Allerschlechteste ist. Wir wollen ja nach wie vor erfolgreichster Podcast Leipzigs werden. Dafür braucht es natürlich noch den ein oder anderen Hörer mehr, das ist klar. Wir sind überwältigt tatsächlich von dem, was am Ende dann wirklich gehört wurde. Wir haben ja so doch Einblick in die ein oder andere Statistik und die hat unsere Erwartungen übertroffen. Aber dennoch ist natürlich Luft nach oben. Das ist die Aufgabe und die Hausaufgabe für euch zu Hause bis zum nächsten Jahr und über das nächste Jahr dann hinaus. Wir schaffen das und wir werden hier noch größer und wir machen das Ganze total big. So. Und ganz hier, zum Schluss.
Ich möchte noch was dazu ergänzen, was du gesagt hast, dass wir sehr viel positives Feedback bekommen haben, dass das echt cool ist. Für uns ist mindestens genauso wichtig auch das negative Feedback, einfach weil wir dann auch wissen, was schön ist und was nicht gut ist. Und wir dann auch eben ein paar Sachen mit einfließen lassen können, weil wir ja so sind, wie wir sind. Und dass nicht jedem quasi alles, zum Beispiel das quasi, was ich gerade gesagt habe, nicht jedem das gefällt, was wir so sagen. Und da wäre es schon ganz cool zu wissen, wie ihr das so seht.
Pass auf, Stett, wir machen das so das nächste Mal. Also erstmal Zustimmung, also Kritik gerne an Stett, Positives an mich. Spaß. Wir machen das nächste Mal so, ich stelle mir hier das nächste Mal eine Flasche Schnaps hin. Und jedes Mal, wenn einer von uns quasi sagt, dann trinke ich einen.
Und dann schaffen wir keine halbe Stunde, das kann ich dir gleich sagen.
Aber dann wird es auf jeden Fall eine lustige Folge am Ende, glaube ich.
Ja.
Also zumindest für mich. Ich weiß nicht, wie es dann draußen ist.
Muss ja keiner wissen, dass ich heute schon Uso getrunken habe. Also ich meine, naja.
Frei nach dem Motto, ich trinke Uso, was machst du so?
Genau.
Ganz zum Schluss möchte ich unbedingt noch eine Empfehlung aussprechen. Ich bin diese Woche über eine Dokumentation gestolpert, die mir schon das ein oder andere Mal untergekommen ist. Und diese Woche bin ich endlich dazu gekommen, sie mir anzuschauen. Nämlich einen Beitrag vom NDR, den man auf YouTube findet, auf dem YouTube-Kanal vom NDR. Wir werden nicht bezahlt, das ist ja auch öffentlich-rechtlich, ne? Ist nichts Privates. Und das Ganze heißt Die Geschichte eines Abends. Es geht um den Besuch eines bekannten Entertainers, nämlich von Olli Schulz, in einem Altersheim. Und es ist unfassbar bewegend, wie er mit den alten Menschen dort ins Gespräch kommt, wie es um Dinge geht, die sie in ihrem Leben erlebt haben, um Dinge, die sie bewegt haben, Dinge, die sie auch nie wieder losgelassen haben. Also zum Beispiel beschreibt ein älterer Herr, der damals Zimmermann gelernt hat, wie eine Mutter, also die waren dafür damals auch dafür zuständig, wenn jemand gestorben war, die Särge zu zimmern und so. Und ihn verfolgt quasi das Bild, ich will das jetzt nicht en detail beschreiben, weil das bringt dann jetzt die Stimmung doch ein bisschen zu weit runter. Aber ich kann das unbedingt empfehlen, die heben dann auch zusammen in Schnaps zum Teil. Und die alten Menschen, das Schöne ist ja, die müssen ja niemandem mehr was beweisen. Und das ist eigentlich eine Aussage, die eigentlich für jedes Leben entscheidend sein sollte. Die einzigen, denen man Rechenschaft ablegen muss, sind wir selber, ist man selber am Ende. Und das ist ein unfassbar bewegender Beitrag. Das Ganze heißt Die Geschichte eines Abends. Und schaut euch das an, wenn ihr könnt. Es ist wirklich, also es ist sehr, sehr bewegend und eine ganz, ganz dringende Empfehlung von mir zum Jahresausklang.
Danke. Also für mich ist das natürlich auch was, das ich gucke mir sowas gerne an, ich werde es mir mal geben wahrscheinlich.
Es geht, glaube ich, eine Dreiviertelstunde, also ist auch exakt auf die Aufmerksamkeitsspanne des heutigen Menschen, des Homo sapiens zugeschnitten. Geht dir das auch so? Ich habe das Gefühl, über die Zeit des Lockdowns und der Pandemie ist meine Aufmerksamkeitsspanne wahnsinnig gesunken.
Kann ich eigentlich nicht sagen. Nö, also meine ist eigentlich eher gestiegen, weil Online-Vorlesungen und so weiter und so fort, da braucht man schon recht lange Aufmerksamkeit.
Ja gut, das ist dann dein Vorteil, dass du, also ich studiere ja nicht mehr. Ich habe das abgeschlossen dieses Jahr.
Richtig.
Aber
im Mai.
Also dieses Konzentrieren über einen längeren Zeitraum ist irgendwie, fällt mir momentan sehr schwer, weil es auch einfach gerade nicht notwendig ist. Also man konsumiert dann irgendwie so ein bisschen was und lässt es mitlaufen. Ich glaube, das ist doch ein guter Neujahrsvorsatz. Also, Leute, bleibt gesund.
Unbedingt.
Kommt gut ins neue Jahr. Lasst das komische Böllern. Das ist eine eigenartige Angewohnheit, die wir hier haben. Braucht keine Sau, ist nur gefährlich. Und Geld, was verbrennt. Bleibt gesund. Ja. Habt euren Nebenmenschen
lieb. Passt auf.
Wie bitte?
Genau, passt auch auf euch, passt auf euch und auf, vor allem auch auf die anderen auf. Nicht nur selber gesund bleiben, sondern auch aufpassen.
Genau, passt auf euch auf, passt auf die neben euch auf. Habt euch lieb, kommt gut ins neue Jahr. Wir sehen uns dann, oder wir hören uns dann besser gesagt, im neuen Jahr mit einer neuen Folge Distanz und Gloria. Bis dahin,
macht's gut. Bis dahin.
Stett hat das letzte Wort.
Alles Gute.
Tschüss.